Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sat Moin. Ich bin Anne und wir befinden uns auf PlayStations Faden. Zu Anfang dieser Tokyo Game Show 2024 gab es eine wunderschöne State of Play zu betrachten mit ein paar Dingen, die sehr offensichtlich waren und anderen, die dann doch für ein bisschen Überraschung gesorgt haben. Und mit mir hat sich die ganze Showse nachts um 12 der gute Manu reingezogen. Hey.
No, you're awesome.
No, you're awesome.
Ja, nicht nur die Show war awesome, du bist awesome und ich find's awesome, dass wir zusammen casten und PlayStation State of Play war eine kurze, knackige Show, muss man sagen. Also wir nehmen jetzt kurz vor 1 Uhr auf, es ist 0.56 Uhr, um Punkt 0 Uhr hat diese Show begonnen. Ihr hört es also brandfrisch hier, also nicht mal eine ganze Stunde lief diese Veranstaltung und das mögen wir ja, ne? Wir mögen das, wenn es kurz und knackig, so kleine PlayStation-Quickies sind genau unser Ding.
Das finde ich auch. Ich mag sowieso gerne diese State of Plays, beziehungsweise Directs, wie sie ja die anderen auch gelegentlich immer raushauen, allen voran natürlich Nintendo. Bei State of Play ist es immer so ein bisschen Hit or Miss, habe ich das Gefühl. Manchmal haben die Shows, da denke ich mir, okay, da waren jetzt irgendwie zwei Sachen interessant, das hättet ihr euch auch sparen können. Aber die Tokyo Game Show ist ja auch so ein bisschen Home Turf, sag ich mal. Und da muss man schon so ein bisschen was zeigen. Und ich finde, das haben sie auch getan. Ich bin ganz zufrieden mit der Ausbeute hier und da sind Sachen vorgekommen, die hat man mal vor Jahren gesehen und sind jetzt wieder da oder auch komplett neue Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und auch ein paar Dinge, wo man sich vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte. Das werden wir euch alles gleich darbieten. Sollen wir chronologisch beginnen?
Ja, machen wir. Astrobot hat natürlich die Show eröffnet. Ist ja gerade der kleine Superheld im PlayStation-Team. Der durfte natürlich auch als erstes auf die Bühne. Man hat ihn ein bisschen rumtapsen sehen und hat auch schon gedacht, so, okay, ist das jetzt vielleicht nur Image? So ein bisschen die Rahmenhandlung hätte man sich jetzt ja auch vorstellen können, dass man die State of Play quasi jetzt mit lauter kleinen Astrobots immer von Ankündigung zu Ankündigung so habe ich erwartet, ehrlich gesagt, in dem Moment, ja. Weil die sind dann nämlich als Kostüm hatten sie die von Helldivers 2 an, die Kostümchen.
Ach so, das sind Helldivers-Kostüme. Ich dachte schon, was sind das für komische?
Mit diesen Capes und so. Und dann dachte ich, okay, vielleicht führen die jetzt uns so durchs Programm. Aber nein, das war ein kleiner Mini-DLC, der umsonst erscheint, jetzt im Herbst noch. Und ein neues Kostüm ist eben zum Beispiel halt die Helldivers-Anspielung. Und es wird 5 neue Speedrun-Levels geben und insgesamt 10 neue Bots, die man sich freischalten kann. Kostenloses DLC. War ja klar, dass da noch ein bisschen was passiert. Und sie haben auch angekündigt, dass da noch ein größerer DLC oder ein größeres Level-Pack oder so kommen wird.
Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Ne? So ein Erfolg auf dieser Welle muss man jetzt mitschwimmen und da muss man alles irgendwie mitnehmen, was geht. Ist aber auch verdient. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht gespielt. Ich werde es auf jeden Fall, ich heb's mir für so, ich würde mal sagen, so eine ruhige Woche auf. Weil ich habe wenig Lust, da irgendwie durchzuhetzen oder so. Ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, das muss ich voll und ganz genießen. Und deswegen habe ich Astrobot noch nicht angefasst. Aber das wird schon. Es kommt.
Genau. Es kommt. Ja, dann ging es weiter. Tim Burton-Style, also ganz ganz andere Mood-Swing auf einmal. Ein Spiel, was ich noch nicht gesehen hatte. Hattest du das schon mal irgendwie gesehen?
Nee,
war neu.
Nee, noch nicht. Aber der Stil kam mir sehr bekannt vor. Und das haben die direkt am Anfang auch gezeigt, dass es von den Lost and Random Studios ist. Mhm. Also die das Spiel Lost and Random gemacht hatten. Das war vor ein paar Jahren erschienen. Und das blieb irgendwie auch aufgrund ihres Artstyles so ein bisschen auch im Kopf. Ne? Und da hat man irgendwie sofort die Verbindung gesehen. The Midnight Walk heißt es. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Also es ist natürlich wieder so, alles sieht so aus, so Tonfiguren, alles sieht sehr knetig aus. Und es geht natürlich auch in die Horrorrichtung. Aber was genau da jetzt in diesem Spiel passieren soll, habe ich nicht so ganz gerafft, muss ich ehrlich sein.
Nö, aber das ist ja vor allem so ein Stimmungstrailer gewesen. Und wenn man so Sachen wie Coraline mag oder diesen Nightmare on, wie heißt der? Halloween. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, genau. So diese Richtung, dann ist man da voll drin aufgehoben. Also so handcrafted, so ein bisschen wie so Stop-Motion, Knetfiguren, Geschichte und eben schön leicht kindergruselig. Ganz, ganz toller Look. Und was mir vor allem gut gefallen hat, das hatte ich ja erwartet, dass sie das bei dem Astrobot DLC vielleicht auch sagen, dass es neue VR2-Level geben wird, weil wir Astrobot ja schon in VR hatten. Das ist leider nicht passiert, weil im Vorfeld hieß es nämlich auch, dass PSVR 2 Spiele gezeigt werden, und das war eins davon. The Midnight Walk wird man sowohl auf der PS5 als eben auch auf der PSVR 2 auf der PS5 spielen können, was ich mir auf jeden Fall reinziehen werde.
Das ist sehr interessant. Ich habe nämlich vor Stunden im Internet eine geleakte Liste gesehen von Sachen, weil irgendwie in Japan im PSN schon die Sachen freigegeben waren, fälschlicherweise. Das heißt, man hat alles Mögliche sehen können, was da jetzt heute schon gezeigt werden sollte in der State of Play. Und die war ziemlich akkurat, muss ich sagen. Mhm. Also das nur mal kurz am Rande.
Ja, What the Sexy Empire 2 hat gefehlt. Das stand noch drauf, aber gut.
Ja, genau. Ja, spannend, dass gerade dazu eine VR-Version kommt.
Passt, finde ich, voll gut. Findest du? Naja, weil diese Immersion in so einer Welt, also wenn du so ein Puppenstuben-Welt hast, ist es total geil, da so von außen drauf zu gucken. Das wird ja dann auch irgendwie Third-Person-Steuerung sein. Und dann da quasi durch diese Dioramen zu laufen und das dann alles auch noch so plastisch zu sehen, das ist perfekt geeignet. Also Moss zum Beispiel hat ja auch so einen Look, also einen kindlicheren Look, aber eben so, dass man da von draußen reinguckt, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
So. Das nächste Ding hat mich total angesprochen, total, weil das so ein bisschen in die Alan Wake-Richtung ging, finde ich. Das hat man aber auch schon mal gesehen vor ein paar Jährchen. Hell is Us heißt es. Third Person, Psycho-Horror. Der Titel ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis. Es geht im weitesten Sinne darum, dass der größte Feind der Erde der Mensch ist, dass wir quasi die Dämonen sind, die Katastrophe. Und ich glaube, es hat sich etwas abgespielt in einer, weiß ich nicht, wie weit die Vergangenheit zurückliegt, aber das Endergebnis davon ist, glaube ich, die Welt, die wir dann in Hell is Us antreffen. Und das finde ich einen total spannenden Ansatz, weil das Gameplay zeigt schon eine sehr, ja, ich sag mal, Sci-Fi-Fantasy getriebene Geschichte oder getriebenes Umfeld. Es geht schon eher in die Richtung, aber da steckt wohl ein Jetztzeit-Thema dahinter. Und diese Mischung mag ich irgendwie ganz gerne. Also man kann sich jetzt aus der Erzählung, glaube ich, nicht so viel darunter vorstellen. Vielleicht hilft es, wenn ich sage, optisch so ein ganz kleines bisschen wie Alan Wake. Also es gibt so, wenn ihr mal X-Men gesehen habt zum Beispiel, deren größte Bedrohung waren ja immer diese Sentinels, die dann quasi das so die Mutationsfähigkeiten der X-Men annehmen konnten. So ähnliche Charaktere gibt es da auch, nur die haben dann halt so ein riesen Loch im Bauch und so ein riesen creepy Loch im Gesicht zum Beispiel. Also es sind so typische Sci-Fi-Bilder.
Und ja, dann gut, halt hätte eben auch gut von Kojima sein können, finde ich, oder?
Ja, schon, ne? Es geht so ein bisschen auch in die Death Stranding Richtung, weil es auch so eine Drohne gibt zum Beispiel, so eine ganz normale Flugdrohne, die sich dann so an deinen Rücken heften kann. Aber man hat dann eben halt auch irgendwie so riesige Fantasy-Schwerter. Es ist eine ganz, ganz seltsame, aber auch irgendwie geile Kombination von Dingen in diesem Spiel.
Ja, sieht richtig vielversprechend aus auf jeden Fall. Auch halt so kampfbasiert, denke ich auch, aber vor allem halt auch sehr viel Stimmung, Worldbuilding und so weiter. Ja. Und ich mag diesen Science-Fiction-Look, der da drin ist, total.
Yes.
Gepaart mit dem Horror, ja.
Yes. Dann geht's weiter auch mit Horror. Ist sehr horrorlastig, ne? Wir gehen ja jetzt so langsam in den Herbst rein. Und es gibt einen neuen Metro-Teil, allerdings für die VR 2. Der nennt sich Metro Awakening. Und was ich jetzt so verstanden habe, schleicht sich wohl ein junges Mädel allein in die Metro, weil sie irgendwas oder irgendwen vielleicht finden will. Und ihr geht dann quasi hinterher und begegnet allem möglichen Schlimmen, was es so gibt. Also da war schon einiges dabei. Da war auch viel so übernatürlicher Kram und sowas dabei. Was ja eigentlich nicht so klassisch Metro ist, finde ich.
Ja, Metro hat ja schon auch immer einen starken Gruselfaktor, natürlich.
Ja, das schon, auf jeden Fall. Aber so, ja, da war ja ganz viel bunt auch und ganz viel irgendwie mit. Das ist, es sah auf jeden Fall nach Zaubern aus und so. Das fand ich irgendwie weird. Bin ich
auch mal verwirrt, aber vielleicht haben sie irgendwie wegen VR versucht, das irgendwie, keine Ahnung, heller, bunter, zugänglicher zu machen, weil ich meine, ein VR-Spiel, wo du halt die ganze Zeit in der dunklen Metro rumläufst, ist halt auch irgendwie so semi-geil. Nein, stimmt, keine Ahnung, was sie da jetzt gemacht haben, aber Metro in VR, klar, her damit.
Her damit, sagt er. 7. November kommt das Ding raus.
Ja, Micha hat sich's angeschaut, glaube ich, auf der Gamescom. Der hat es da schon angespielt. Ja, genau, das Embargo. Das Embargo war jetzt, glaube ich, bis heute wegen der Direct.
Ah, verstehe.
Da wird er uns im Brunch am Wochenende sicherlich was zu erzählen können. Ich habe es leider nicht geschafft zu spielen.
Cool.
Genau. Dann ging es weiter mit High Fantasy Magie Shit. Wie du es aufgeschrieben hast, genau das habe ich mir auch gedacht. So, ach. Also, wie generisch kann High Fantasy aussehen? Von dem Studio, was ich mir nicht sagt, Archeage Chronicles, das fand ich, sah recht unspektakulär aus, aber.
Vor allem, das ist der beschissenste Name für ein Fantasy-Spiel. Ja. Archeage. Chronicles. Age. Das sah super generisch, weiß ich nicht, Skyrim oder hier, was haben wir noch? Dragon Age Rip-Off. Ganz komisch. Also
vor allem, weil halt in der gleichen Präsentation jetzt auch gleich nochmal Dragon Age The Wailguard kommt, ist es halt total abgesoffen, ehrlich gesagt. Ja.
Voll. Ja. War ich auch ein bisschen, lässt mich sehr kalt.
Ja. Dann Palworld lässt mich auch kalt. Aber ja, wenn man es unbedingt mal spielen wollte, ist ab heute jetzt auf der PS5 verfügbar. Wurde ja schon gerüchtenmäßig angekündigt. Also so eine Art kleiner Shadow Drop sozusagen, dass man es ab heute spielen kann. War jetzt auch klar, dass es irgendwann kommen wird, diese Xbox- und PC-Exklusivität weggeht. Aber Palworld wird damit wahrscheinlich noch mal einen kleinen Boost kriegen. Aber sie haben jetzt auch ein bisschen andere Sorgen gerade.
Ja,
weil sie
das
ja von
macht
Nintendo
da gar keinen
verklagt
Sinn.
Werden.
Ja. Eben. Die werden doch gerade verklagt und dann sagt sich Sony, ach, da steigen wir doch mal mit ein in den Spaß.
Ja, aber die Verträge stehen ja schon so lange jetzt wahrscheinlich halt aus. Die haben das halt schon wahrscheinlich ewig unterschrieben. Da kann ja Sony nichts für. Das ist ja
Palworlds
Problem.
Aber was ist, wenn Nintendo jetzt recht bekommt und dann müssen die alle das Spiel runternehmen oder was?
Ja, dann wird Cyberpunk nicht das einzige Spiel sein, was PlayStation aus dem PlayStation Store genommen wird. Kann ja sein, ja.
Ich finde es ein bisschen verrückt, dass sie es trotzdem machen.
Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, das war zu spät, das jetzt zurückzuziehen. Ich meine, die Klage ist ja da, aber das heißt ja nicht, dass die haben ja keine Unterlassungsklage, dieses Spiel momentan verkaufen zu dürfen.
Ja.
Also ist Sony da ja fein raus. Und wenn Palworld wirklich jetzt Probleme kriegen sollte, dann kriegen sie halt wahrscheinlich eine Auflage. Entweder sie zahlen halt so und so viel Geld an Nintendo und dann verdient Nintendo ja auch an der PlayStation-Version dann sozusagen mit. Also da haben die auch nichts dagegen. Und wenn sie irgendwas ändern müssen, dann machen sie den Patch ja so oder so auf alle Systeme. Mhm. Also das juckt Sony so überhaupt gar nicht, was da los ist. Warum auch?
Ja, ich find's trotzdem ein bisschen wild.
Ja.
Dann kamen so ein paar kleinere Sachen im Schnelldurchlauf. Davon fand ich jetzt nicht wirklich super spannend. Ich habe sehr gerne Shredder's Revenge, also das Turtles-Spiel gespielt. Da wird ein DLC kommen. Ist gekommen sogar jetzt, Shadow-Drop-mäßig.
Genau.
Das ist natürlich ganz cool. Dann gibt's Keanu Reeves im Sonic-Spiel, im Sonic X Shadow Generation, weil er wohl im Film den Shadow spricht. Ist das so?
Ja, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, weil die haben ja gesagt, das ist jetzt der Movie-DLC, der dann einige Szenen aus dem Film auch hat. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass Keanu Reeves das spricht, den Shadow. Ja, ich gucke mal kurz auf
IMDb. Das finde ich ein
bisschen süß. Das ist der einzige Grund, den Film zu gucken, ne?
Schon.
Sonic the Hedgehog 3, ist das dann der dritte? Ich denke mal.
Das müsste ja der dritte sein.
Ja.
Ne? Also, das ist auch
Ben Schwartz spielt ja den Sonic. Ja, hier, Keanu Reeves spricht den Shadow. Genau. Oh. Und Idris Elba spielt Knuckles. Genau.
Oh, geil, ey, Nuggets. Ja. Ich nenne ihn immer Nuggets.
Und Jim Carrey ist ja eh der Dr. Robotnik. Also, das
ist
ja ziemlich
extra
gut gesetzt.
Aus dem
extra nochmal, ja, genau.
Ja. Ja, ein bisschen crazy. Anscheinend muss ich mir den Film doch angucken. Ich habe die ersten beiden auch noch nicht gesehen. Muss ich dann nachholen.
Weißt du was? Ich höre mir den einfach als Audiobuch an. Ich will nur die Stimmen hören.
Das ist auch geil. Alle gehen so ins Kino und du so, nee, ich hätte gern die Audioversion, bitte.
Ja. Rat mal, wer den Sonic auf Deutsch spricht?
Oh Gott, was kommt jetzt? Kristall.
Nee, zum Glück nicht ganz so schlimm.
Matthias Schweighöfer.
Nee.
Till Schweiger.
Nein.
Daniel Brühl.
Nein.
Luke Mock.
kommst näher, aber das wäre jetzt auch gemein, das sozusagen.
Joko. Klaas. Steven Gätchen. Ich weiß es nicht. Ich rate wild.
Das wäre doch auch lustig. Nein, ein YouTuber, natürlich.
Oh nee, dann gucke ich ihn auf jeden Fall nicht auf Deutsch.
Julian Bam.
Julian Bam. Okay, den würde ich nicht erkennen tatsächlich an seiner Stimme. Dann macht es wahrscheinlich nicht so viel aus. Naja. Nun denn. Gehen wir weiter. Ich möchte weitergehen.
Ja, bitte gehen wir weiter.
Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter.
Rennen wir weiter wie Sonic.
Ja. Dragon Age, The Veilguard. Da haben sie auch wieder ein längeres Stück gezeigt.
Ja, tatsächlich.
Einen sehr storylastigen Trailer, der auch eine Art Bosskampf mit einem Drachen zeigte. Und ich muss sagen, ich finde, also das ist sowieso nicht mein Genre. Und ich finde das alles ein bisschen zu niedlich, muss ich sagen. Also für Fantasy in diesem Mittelalter-Drachen-Sage-Setting ist mir persönlich das zu bunt. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Ich werde sowieso nicht spielen. Ich würde mich interessieren, was die Fans mittlerweile dazu sagen. Also da gab es ja von Anfang an so ein bisschen Gegenwind auch. Und ich weiß nicht, ob dieser Trailer das jetzt irgendwie besser gemacht hat.
Also mich hat es ein bisschen mehr abgeholt als bisher alles, was ich bisher gesehen hatte, weil ich das Kampfsystem tatsächlich super spannend finde, was man da jetzt gesehen hat. Ich gebe dir recht, der Style holt mich noch nicht so richtig ab, was ich aber dem Spiel absolut zurechnen will, dass es halt nicht versucht, Baldur's Gate 3 zu sein.
Ja, klar.
Es will auch nicht Game of Thrones sein oder so, sondern es hat irgendwie einen eigenen Style gefunden, der mir bis jetzt in den Trailern nicht so richtig zugesagt hat. Ich finde auch die Zwischensequenzen, die waren halt so weird, eine Mischung aus das, was sie da reden und sagen, ist alles so ernst, aber es sieht halt aus wie so eine 3D-Animationsserie.
Ja, so irgendwie, das ist, die Figuren sehen alle so plastisch aus. Das ist alles so, das ist sehr Animationsserie.
Genau, ein bisschen wie ein schlechtes Arcane oder so. Also
ja, irgendwie
nicht,
sowas.
Aber nicht in dieser hohen Qualität. Vielleicht wird es im Spiel besser, aber diese Ernsthaftigkeit und dann diese bunte Bonbon-Welt, da gebe ich dir absolut recht, das sieht so ein bisschen so nach Palworld Pokémon aus, irgendwie dieser Drache, der dann da war. Und der war nicht beängstigend, aber eben halt auch nicht irgendwie so übertrieben wie bei einem Borderlands oder so. Also ich finde die Mischung noch ganz komisch von diesem Spiel. Ich will ihm aber auf jeden Fall eine Chance geben, weil es halt ein BioWare-Spiel ist. Wenn es von einem anderen Studio wäre, würde ich es, glaube ich, gar nicht groß anschauen. Ja. Weil man hat halt so gute Alternativen momentan, von Baldur's Gate bis Dragon's Dogma, you name it, dass ich das sonst, glaube ich, nicht angucken würde. Aber wenn da BioWare-Qualität wieder ist wie früher, dann ja, bin ich da dabei, weil das Kampfsystem auch interessant finde. Ich finde halt das High-Fantasy-Setting so ein bisschen lahm. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie noch einen coolen Twist finden, aber wie du hast in unser Dokument geschrieben, es ist erst Fantasy, wenn jemand in ein Horn bläst.
Ja, ja natürlich. Es muss jemand zum Angriff blasen, sonst ist es keine Fantasy-Welt.
Ja, naja. Also das könnte echt ein Hit oder ein Miss werden. Also ich so richtig überzeugt bin noch nicht, aber das, was ich heute gesehen habe, hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als bisher. Das Kampfsystem sah wirklich verlockend aus. Aber dann kam unser Highlight also das erste Highlight. Man hat es natürlich sofort an der Stimmung auch erkannt. Alan Wake mit der Stimme von der Hauptfigur von Control. Das geht um den ersten DLC. Wir wissen ja, dass da noch was kommt. Lakehouse DLC. Und es ist sofort die Verbindung zu Control da, weil sie sofort anfängt zu reden von der Agency.
Ja, und man sieht es halt auch.
Ja.
Da geht irgendwie eine Tür auf und dann sieht man auf einmal das Bureau halt von innen. Und da wird vielleicht ein bisschen mehr erklärt, wie die Dinge da zusammenhängen. Ich vermute jetzt mal, dass man Jesse spielt, weil man ihre Stimme die ganze Zeit hört.
Genau, man hat es nicht gesehen. Man hat nur die Gebäude gesehen.
Es ist auch ein ganz kurzer Teaser nur, also nicht wirklich viel. Sie haben uns verraten, es kommt im Oktober, wahrscheinlich passend zu Halloween.
Ja.
Und voll gut. Ich bin sehr gespannt. Also es ist ja dann quasi der zweite DLC, aber der erste war ja eher so eine Party.
Da so ein Gimmick,
Da hat sich das Spiel ja selbst irgendwie gefeiert.
Ja.
Und das wird jetzt aber ein ernsthafter Story-DLC und ich freue mich so sehr.
Genau, wenn ihr den nicht gespielt habt, könnt ihr unseren Podcast noch anhören. Wir haben ja diese ganzen Episoden einzeln besprochen und zu Alan Wake hatten wir ja auch einen umfangreichen Spoilercast. Also das werden wir auf jeden Fall Day One spielen und dann auch direkt besprechen. Lakehouse im Oktober. Genau, dann ging es weiter mit Hitman. Das war auch schon klar sofort, dass es irgendwie was mit Hitman ist. War klar, das ist eine PSVR 2-Version. Man hat gesehen, wie man irgendwie Dinge tut, die Assassine so tun oder eben Hitman tun. Irgendwelche USB-Sticks irgendwo reinladen, irgendwelche Scharfschützengewehre sich irgendwo in Position bringen. Das heißt Hitman World of Assassination. Das gab es ja auch schon mal. Ist so ein bisschen wie so ein open-worldiges Hitman mit so missionsbasiert, wo man halt nicht in den Hitman-Story spielt. Und Hitman World of Assassination für PSVR 2, keine Ahnung, ob das jetzt Multiplayer sein wird oder so, habe ich jetzt nicht raus, aber ich schätze mal, es ist halt einfach so missionsbasierte Dinge als ein Hitman tun. Und ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass in PSVR 2 macht es sicherlich Laune.
Ach, das ist doch wie für VR geschaffen, oder nicht? Also wenn du so ein Hitman bist und deinen Auftrag hast und dann verschiedene Möglichkeiten, das Ziel zu erfüllen und das alles aus der Ego-Perspektive ist, passt doch gut.
Ich habe noch mal geguckt, Hitman World of Assassination ist quasi das Rebranding, das ist quasi Hitman 3 inklusive aller Missionen von Hitman 1, 2 und 3.
Ja, weil die Autorennstrecke kam mir auch sehr bekannt vor.
Genau, und das jetzt in PSVR 2.
Ja, geil. Macht Sinn, absolut. Ja. Go for it. So, genau, das nächste Ding war auch schon geleakt.
Genau. Bist du jung genug, alt genug für Legacy of Kain damals?
Ich bin alt genug, aber ich habe es nie gespielt.
Ich habe es auch nie gespielt, tatsächlich. Ich kenne diese Cover, weil die immer bei Kumpels und so rumstanden. Mhm. Aber da sind wir beide die falschen Ansprechpartner. Das heißt, da würde ich, glaube ich, auch auf den Brunch verschieben. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere zwei Michaels da sehr viel zu sagen haben.
Ja, glaube ich auch. Ich kann nur dazu sagen, das ist so eine Art Remaster, wie ich es eigentlich überhaupt nicht mag. Da ist ganz, ganz wenig überhaupt optisch passiert. Das ist wirklich einfach nur so ein faules,
wir holen so ein das HD-Update,
aus der, genau, wir holen das so aus der Kiste raus nochmal und machen irgendwie zwei Handgriffe und dann verkaufen wir das. Und das frage ich mich, warum das immer noch existiert. Gerade weil ja so viele Sachen wirklich mit viel Mühe und Liebe neu gemacht werden als Remake. Und vielleicht war es denn die Marke einfach nicht wert. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall, ich finde es faul. Ich sag, wie es ist.
Kann man natürlich erst beurteilen, wenn man es gesehen hat. Also ich meine, manchmal macht man ja so ein Remaster auch, weil halt dieser charakteristische Look von diesen Polygonen, das war ja sehr polygonig, dieses Spiel. Ich glaube, du würdest halt den kompletten Charakter dieses Spiels verändern, wenn die sich auf einmal bewegen würden wie eine Aloy oder so. Es wäre ein ganz anderes Spiel. Aber wie gesagt, ich habe keine Aktien in dieser Legacy of Kain Soul Reaver Geschichte drin. Hören wir uns am Wochenende an. Aber Blumhouse Games hatten wir ja gehört, dass die Spiele machen jetzt in Zukunft. Also Blumhouse, das Filmstudio, macht jetzt auch Spiele. Und das erste kommt jetzt am 22. Oktober, auch passend für Halloween, ne? Dass er auch sehr inspiriert ist von so einem alten PS1-Look.
Voll. Ist auch sehr verwaschen pixelig. Hat so ein Filmkorn-Grain drüber. Fear the Spotlight heißt es tatsächlich. Das hat man auch schon mal in so einem Blumhouse-Mashup gesehen, genau. Und da bin ich sehr gespannt. Da ist es bestimmt auch so ein Micha-Ding. Da freut er sich bestimmt
total
drauf.
Gutes Horrorjahr auf jeden Fall für Micha.
Ja, definitiv. Ich glaube, da kommt so nichts anderes mehr, außer vielleicht IDF.
Towers of Arc Gaspa haben wir auch schon mal gesehen. Da war nicht so ganz klar, das ist so ein bisschen Zelda-Atmosphäre, aber mit Multiplayer und Open World. Hat man jetzt noch mal einen kleinen Einblick gesehen, dass der Early Access ab November losgeht. Hab auch just parallel dazu gerade auch schon die Preview-Möglichkeit, also da wird es jetzt auch Builds geben und so weiter. Das wird im demnächst, glaube ich, losgehen und es wird halt so, man kann gemeinsam in dieser Open World halt Siedlungen bauen, man kann gemeinsam da irgendwie so eine Welt gestalten und gleichzeitig hat es aber halt so ein bisschen Gameplay-Mechaniken von Animal Crossing, von Zelda Breath of the Wild oder auch Anleihen halt von so einem Studio Ghibli-Dings mit diesen fliegenden Viechern, auf denen man dann irgendwie auch landen kann und so weiter. Wird gleichzeitig für PC und PS5 in den Early Access starten und ja, muss man, glaube ich, nicht spielen, aber ich glaube, wenn man halt Bock hat, so im Multiplayer da so ein bisschen rumzubasteln in einer schönen Welt, könnte ich mir das schon vorstellen, dass es eine Zielgruppe findet, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es komplett links liegen gelassen wird.
Sah schön aus, fand ich auch.
Genau, es sieht halt schön aus und es gibt wahrscheinlich genug Leute, die Bock haben, sich das anzugucken. Ist aber auch überhaupt nicht meins. Also mir eine Welt mit anderen teilen, vergiss es.
In echt schon schlimm genug.
Es ist in echt schon schlimm genug, ganz genau. Deswegen gehe ich lieber weiter zu sowas wie Dynasty Warriors Origins. Das haben sie jetzt auch mal wieder gezeigt. Es war ja klar, dass das kommt. Schon angekündigt. einfach einen weiteren Trailer gezeigt und den Release-Termin, nämlich der 17. Januar 25. Da ist es soweit.
Genau. Musu-Action im Januar, da kommt ja immer wenig raus, aber Japan liefert ja immer, Januar, Februar kommen immer solche Sachen raus. Also da können wir uns ein bisschen durch die Ursprünge der Dynasty Warriors-Serie metzeln. Sah imposant aus, aber sah halt auch einfach aus wie jedes Dynasty Warriors.
Oder so, wie Neo mit, also, genau. Oder? Also die nehmen ja mittlerweile immer die gleiche Engine, die sie jetzt für Neo hatten. Ja. Und deswegen sehen die Spiele auch alle gleich aus.
Ja, halt hier mit sehr viel mehr Gegnern natürlich als bei Neo.
Ja, klar. Das ist die, würde ich spontan auf den ersten Blick sagen, die der einzige große Unterschied, den ich feststellen konnte. Viel mehr Gegner. Wow.
Ja. Aber dann beeindruckend immer noch, freue ich mich sehr drauf. 28. Februar haben wir erfahren, jetzt endlich das Release-Datum. Der Monat wird ganz schön voll. Februar erscheint neben Civilization 7, neben Kingdom Come Deliverance 2 auch noch Monster Hunter Wilds. Und dieses andere Rollenspiel kommt da auch noch raus. Was wurde jetzt verschoben neulich? Das von Obsidian. Avowed kommt auch noch im Februar. Genau, Monster Hunter Wilds kommt endlich raus. Wir haben wieder ganz viele Eindrücke und so bekommen. Und ich habe so Bock auf diese, weiß nicht, auf diese Welt, auf diese Wassereffekte, diese Wettergeschichte fand ich total beeindruckend. Wie es regnet und wie dann der Schnee kommt und dieses Mysterium. Und natürlich die Katzenwesen. Also, bin dabei.
Die Katzenwesen. Ja, es war auch eher so eine Art Story-Trailer, dass man auch mal gesehen hat, worum es da inhaltlich so geht. Und ja, also ich bin ja kein Monster Hunter Fan. Ich habe kein einziges davon gespielt, aber ich muss auch sagen, das sieht schon krass beeindruckend aus, was sie da machen. Ja. Auch, dass jetzt die Monster halt vornehmlich in Rudeln zu sehen sind, hat man auch gesehen, wo die so leben, in diesem Dschungelareal. Das hat man ja erst kürzlich revealed bekommen. Neben der Wüste den Dschungel noch und jetzt unter verschiedenen Wetterbedingungen halt. Man kann da angeln gehen, die Katzen kümmern sich wieder ums Essen und so weiter. Also es ist schon sehr wholesome, dieses Monster Hunter.
Aber das ist halt beides. Also ich habe ja zwei Sachen jetzt mal gespielt im Monster Hunter Universum und es ist halt sehr challenging. Du kannst dich halt so richtig reinknien. Ja, so Souls-like wäre jetzt übertrieben, aber eben halt schon richtig fette Bosskämpfe und aber auch gemeinsam die Dinger machen. Du kannst dich voll spezialisieren auf bestimmte Waffen und dann hast du aber trotzdem halt diese cozy Atmosphäre in deinem Dorf, ja, mit dem Essen kochen und die Viecher und so Kostüme machen und so. Das ist schon eine coole Serie. Also Wilds könnte da wirklich nochmal ein richtiger Hit werden. Monster Hunter Worlds war das, glaube ich, was so international auch so erfolgreich war. Das ist schon eine sehr, sehr große, erfolgreiche Serie geworden und wird sicherlich eines der wichtigsten Spiele nächstes Jahr werden, bin ich mir fast sicher.
Das glaube ich auch.
Lego Horizon Zero Dawn dagegen eher nicht, glaube ich.
Aber immer noch süß.
Ja, süß, aber ich verstehe dieses Spiel nicht. Also ich liebe ja Aloy und ich liebe Horizon Zero Dawn. Und der Trailer ist so Banane.
Ja, aber das ist halt typisch Lego.
Also es ist halt typisch Lego, aber keine Ahnung. Also ich fand's halt am Anfang, als dieser Lego-Humor aufkam, den fand ich wirklich cool. Auch diese Lego Star Wars damals und dann auch Lego Batman ist fantastisch. Auch Lego The Movie finde ich großartig. Aber das ist halt immer der gleiche Gag inzwischen.
Ja, ist komplett überreizt.
Es ist immer komplett der gleiche Humor, die gleiche Art, wie sie rumhüpfen. Und jetzt sieht man hier, dass du als jetzt ist es auf so einer Meta-Ebene noch, dass sie sagen, und wenn du jetzt vorbestellst, dann erzählt dir dieser Sprecher im Trailer, dann kriegst du noch diese Achterbahn. Aber er kann ja nicht sagen, dass es eine Achterbahn ist, weil wir ja bei Aloy sind, in der prähistorischen Zukunft sozusagen. Und dann zieht sie sich Kostüme an, die der Sackboy sind. Kann er auch nicht sagen. Und das ist dann der Humor. Aber Hauptsache, sie haben Spaß. Und warum soll ich dieses Spiel spielen und mir eine Achterbahn da reinbauen? Also entweder bin ich Horizon-Fan. Aber die sind doch keine Horizon. Ich verstehe dieses Spiel nicht.
Das macht doch nichts. Hallo, Lego-Shit spielen doch alle möglichen Kinder. Ist doch scheißegal, was das Thema ist. Also
ich verstehe es nicht. Ich glaube, das wird ein Flop.
Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das so seine Liebhaber findet, weil es immer noch süß und knuddelig ist und Kids da Bock drauf haben und immer noch Leute da draußen sind, die nicht genug von diesem bescheuerten Lego-Humor kriegen können.
Also ich habe auch eine Lego-Aloy hier und ich habe diesen Walker zusammengebaut und ich baue sonst nie Lego. Und das hat mich gereizt, das hat mir Spaß gemacht. Und Lego Aloy finde ich süß, aber ich will dazu kein Spiel.
Nee, also ich auch nicht.
Das brauche ich überhaupt null.
Ich mag die Lego-Spiele auch nicht gerne. Also ich habe da mal ein, zwei von gespielt und fand es furchtbar nervig.
Ja.
Und deswegen, das ist nicht mein Ding. Aber ich glaube schon, dass das genug Leute kaufen werden.
Na gut. Und ich, warum will ich einen Little Big Planet Skin da drin haben? Das ist, ergibt doch gar keinen Sinn.
Also. Und Ratchet machen jetzt und auf Astrobot, ja? Muss ja jetzt überall alle rein. Alle überall rein, immer.
Wenn wenigstens Astrobot da drin wäre. Na gut. egal. Aber natürlich war das nur quasi ein Anlauf dazu, zu dem, was wir schon Gerüchte gehört haben, dass Horizon Zero Dawn einen Remaster bekommt für PS5 und den PC. War jetzt ja nicht so, als gäbe es das nicht schon für den PC, aber jetzt eben halt für die PS5 ein Update.
Toll. Das ist also dieses dämliche sich in Remastern verlieren. Da ist ja immer noch König The Last of Us. Die haben das wirklich auf die Spitze getrieben, Shit zu remastern. Und wie knallhart das Sony einfach mit all ihren Marken durchzieht, ist echt super frech.
Und ich wette mit dir, es wird dann auch noch ein PS5 Pro Enhanced Update geben.
Natürlich.
Wird es nochmal ein Dings geben. Ja. Ja. Immerhin sind sie fair und sagen, wenn du die PS4-Version hast, dann kannst du sie für einen Zehner upgraden. Das finde ich dann immer noch fair. Noch fairer wäre es natürlich, das umsonst anzubieten, aber immerhin.
Tja.
Muss es nicht neu kaufen.
Ja. Moving on.
Ja. Nicht nur Palworld wird verklagt, Stellar Blade wird übrigens auch verklagt. Von einer Firma namens Stellar Blade. Kam heute die Newsmeldung rein.
Nein.
Ja, es gibt eine Firma, die heißt Stellar Blade zusammengeschrieben und die haben jetzt auch gesagt, ey, Moment mal, das ist doch unser Name.
Oh mein Gott.
Ja, genau. Aber das war jetzt nicht Thema, sondern ein kleines DLC.
Was noch irgendwann dieses Jahr erscheinen soll mit Nier Automata Crossover. Was genau die da machen wollen, haben sie noch nicht gesagt. Nur so ein bisschen angeteased. Und ja, Soundtrack kannst du jetzt auf Spotify streamen und Fotomodus wird es auch geben. Das ist so das kleine Update, was wir jetzt zu Stellar Blade bekommen haben. Ja.
Und dann hatten wir eine weitere Hollywood-Größe. Nicht nur Keanu Reeves als Stimme hatten wir da, sondern der eine, der Blonde von Wayne's World, war auch da. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum.
Ja, sein Name ist Max Herney.
Ach so.
Ja, und er ist creepy gewesen, wie immer. Nochmal betont, was die PS5 Pro alles Tolles kann und welche Spiele jetzt PS5 Pro Enhanced direkt zu Beginn sein werden. Haben sie dann so eine Palette von Spielen gezeigt. Es sind natürlich einige Kracher dabei, aber das kann man sich ja auch denken, oder?
Ja. Also. Ja. Das war völlig unnötig. Aber die Kritik kam ja jetzt nach seiner letzten Präsentation, dass da nur alte Spiele dabei waren. Jetzt hat er halt noch mal ein paar mehr in diesen Trailer geschmissen. Aber so richtig groß was Neues war da jetzt auch nicht dabei.
Nein.
Aber ich finde es so uncanny. Ich kann den nicht ernst nehmen, diesen Mann leider.
Ich auch nicht.
Weil ich immer an Wayne's, also unabhängig von seiner Creepiness, er ist ja fachlich vielleicht ganz toll, aber ich finde, er sieht halt einfach, der redet auch so wie der Typ aus Wayne's World. Wie hieß der?
Meinst du der Blonde Mike Myers halt, oder was?
Nein, der andere halt. Also sein
keine Ahnung.
Also ich meine jetzt die Rolle. Hieß der irgendwie Garth oder so?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wie hießen denn überhaupt Wayne's World und?
Ich bin zu jung.
Aber du hast gesehen, oder?
Nö, ich habe Wayne's World nie gesehen. Bin ich zu jung?
Also der Schauspieler heißt Dana Carvey und die Rolle war Garth, habe ich doch richtig im
Garth.
Kopf. Garth und Wayne, genau. Und es ist einfach ein und dieselbe Person, sorry.
Nee, ich kann Max Hörni nicht ernst nehmen, weil der ernsthaft Neck gut findet und das selber gebaut hat. Und dann denkst du, weißt du, wie sehr der dieses Spiel gepusht hat? Und die ganze Welt sagt ihm, das ist scheiße. Und er pusht noch einen zweiten Teil.
Das fand ich so deswegen, geil. Knack. Ja. Das gute Knack. Knack. Ey, komm, ich will jetzt, also Knack 3 hätten sie heute schon noch ankündigen können.
Dann wäre ich dir aber hier die Wände hochgelaufen.
Großartig. Gut, aber dann wurden wir ja alle versöhnt.
Dann kam die große Belohnung, das große Highlight. Und ich wollte es am Anfang schon schreiben und dann dachte ich kurz, nee, erstmal kann abwarten. Ja gar nicht sein. Ja. So. Sehr, sehr spannend. Also man hat eine Schwarz-Weiß-Szene im alten Japan gesehen. Und da denkt man natürlich, okay, da gibt's ein paar Möglichkeiten jetzt, was das sein könnte. Und dann schritt der Trailer so voran, das Ganze wechselte zu Farbe und bunt.
Und Blut.
Und Blut. Dann stand da 1603 und der Berg Yotei. Und dann hat man eine entweder Samurai oder eine Ronin gesehen, die sich mit jemandem unterhalten hat. Und die Landschaft war sehr, sehr schön.
In dem Moment, wo sie geredet haben, war es mir übrigens schon sofort klar. Bei der Einbindung 1603 habe ich noch gedacht, okay, das ist auch der Zeitraum, wo Assassin's Creed Shadow spielt. Also das hätte auch das sein können, aber dann dachte ich, irgendwie passt es nicht. Genau, aber irgendwie passt der Look nicht.
Das spielt viel später.
Ja.
Ja.
Aber und in dem Moment, wo der Typ mit ihr geredet hat, habe ich gedacht, okay, das muss doch hier das bekannte Spiel sein von Sucker Punch.
Ja, aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber Jin Sakai ist doch ein Typ.
Mhm.
Und die werden doch jetzt keinen neuen Helden oder Heldin etablieren. Doch, tun sie tatsächlich schon.
Tun sie, ja.
Das gute Ding heißt Ghost of Yotai und Yotai ist ein Berg im Süden von Hokkaido. Also wir können uns darauf einstellen, dass das Spiel auf Hokkaido spielen wird. Mm. Das ist die nördlichste der japanischen Inseln. Auch heute noch sehr viel Natur, sehr wenig große Städte. Ich glaube, die einzige große Stadt da ist Sapporo. Und der Rest ist halt sehr, sehr ländlich.
Passt ja super für diese Art von Spiel.
Passt super für diese Art von Spiel. Also optisch natürlich ein Brett, ganz
ja,
klar.
War ja der erste
richtig,
schon.
Also, ja, absurd. Und ja, man hat so ein paar Sachen gesehen. Also sie kann wohl, es gibt verschiedene neue Tierarten auch dort zu sehen. Man hat gesehen, wie sie durch eine Wildpferdherde ritt auf ihrem Pferd. Wölfe hat man gesehen. Und sie kann wohl auch Tiere wie nennt man das denn? Besetzen?
Possessen, eher kommandieren vielleicht. Also man hat diese Windböe gesehen, die wir ja auch schon aus dem ersten Teil kannten, ja. Die ja eher so ein Signalgeber war und der Wolf versucht sie irgendwie anzugreifen, so sieht es zumindest aus, so kläfft sie an und dann kommt diese Windböe und auf einmal läuft er und guckt in ihre Richtung und in die Richtung, in die sie auch guckt und läuft dann zu so einer Hütte. Also wahrscheinlich kann man Wölfe auf andere jagen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ihre Superkraft sein wird. Das Spiel heißt dann auch eben nicht Ghost of Tsushima 2 natürlich, sondern Ghost of Yotei. Und das finde ich richtig cool. Das spielt einfach mal knallhart 400 Jahre später und hat einfach kaum noch was mit dem ersten Teil zu tun. Also vielleicht treffen wir ihn als Geist, haha. Aber nein, natürlich ist sie jetzt halt einfach eine ähnliche Rolle, wahrscheinlich halt auch eine verstoßene, wie auch immer das dann diese Story sein wird. Da gibt es ja viele Erzählvarianten, dass sie dann eben auch parallel zum ersten Spiel der Ghost of Yotei wird. Richtig cool. Und klar wird's Ghost of Tsushima 2 werden, aber dass sie da so einen kompletten neues Setting mit neuen Charakteren, mit einer neuen, auch Zeitepoche machen, finde ich richtig stark.
Das ist natürlich auch, Tsushima ist ja auch eingeschränkt, ist ja eine Insel, da gab's diese Geschichte mit den Mongolen, das ist alles wirklich passiert, das war das, was sie erzählen wollten und das war halt zu Ende erzählt.
Ja, klar.
Und ist eigentlich logisch, dass sie dann eine andere Region, eine andere Person und eine andere Geschichte auch nehmen.
Mhm.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, worum es da letzten Endes gehen wird. Ich habe vollstes Vertrauen in Sucker Punch.
Ja.
Die haben mit Tsushima ein richtig krasses Brett rausgehauen, was auch niemand so von denen erwartet hat. Und deswegen, ich freue mich sehr.
Mhm.
Und das kommt irgendwann nächstes Jahr. Und das
ja,
es
stand
ist
nur
schon
dran, 2025. Aber ich schätze mal halt jetzt in einem Jahr frühestens, also wahrscheinlich Oktober, ne? November nächstes Jahr. Früher kommt es nicht, passend fürs Herbst, Weihnachtsgeschäft. Aber trotzdem toll, dass das so jetzt angekündigt ist. Wird natürlich jetzt auch nicht leichter für Shadow. Das war ja durch den ersten Teil schon so ein bisschen den Sander genommen. Und jetzt natürlich kurz vor Release von Assassin's Creed, jetzt dann Ghost of Yotei. Schwierig. Aber gut, ist ja genug Zeit dazwischen. Auf was ich gar keinen Bock habe übrigens, ist jetzt auf das Internet morgen, wenn wir aufstehen und dann irgendwelche Vollhonks ankommen und sagen, Sucker Punch wird jetzt woke und solche Geschichten. Ach. Also die Befürchtung habe ich jetzt ein bisschen, weil es eine weibliche Protagonistin ist. Ich hoffe mal, die Leute gewöhnen sich langsam mal dran, das auch.
Das geht mir komplett
ja,
am Arsch.
Mir geht es zum Glück auch am Arsch vorbei, aber es wird halt trotzdem wahrscheinlich diese Sprüche geben. Ja.
Die gibt's zu jedem Scheiß. Also ich bin auch super selten nur noch auf Social Media, weil ich die ganze Dummheit der Leute nicht ertrage. Es ist einfach Pain.
Absolut.
Es ist komplett Pain und deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an, was die Menschheit dazu zu sagen hat.
Ja, wir wissen ja, du und Menschheit und Welt teilen ist ja nicht so. Genau.
Nicht so. Nicht so, nee.
Sehr gut. Und dann zack, war's aus. Also das war kein One More Thing oder so. Das war das One More Thing. Ghost of Yotei einfach ohne große Ankündigung. Zack, hier ist es. Freut euch drauf. Und man hat ja schon auch ein bisschen was gesehen. Also die vertrauten Sachen waren da. Durch schöne Blumenfelder laufen und alles bewegt sich schön. Und jetzt halt mit der Power der PS5 oder dann auch der PS5 Pro. Wie Micha schon gesagt hat, jetzt kann man sich schon wieder ärgern, dass man wahrscheinlich jetzt weiß, nächstes Jahr Ghost of Yotei wird wahrscheinlich einfach noch ein Ticken geiler aussehen auf der PS5 Pro und das nervt mich jetzt schon wieder.
Nee, ich hab mich, nee.
Hast dich damit abgefunden mit deinem Schicksal?
Ja, FOMO ist auch irgendwas, was man irgendwie lernen muss, in den Griff zu kriegen. Es kann ja nicht sein, dass man sein ganzes Leben lang mit FOMO rumläuft, nur weil man nicht die aktuellste Konsole hat, die irgendwie 2 Pixel geiler aussieht.
Doch, dann hat man ja 2 Pixel weniger.
Nee, das ist doch doof. Das ist egal. Das ist egal, Freunde. Es sollte nicht wichtig sein.
Na gut.
Der Spaß sollte im Vordergrund stehen.
Vielleicht gibt es ja einen Launch-Bundle. Ghost of Yotai ist
eine Edition von der
PS5 Pro. Genau.
Da kannst du drauf wetten. Da gibt es bestimmt auch eine schöne Verzierung auf der
PS5 Pro. Mit den Rosenblüten drauf, genau. Mhm. Ach ja, apropos, die Chrome PS5 wurde noch angekündigt. Also wenn ihr schon immer eine verchromte PS5 wolltet, das haben wir jetzt nicht groß erwähnt.
In drei verschiedenen
Chrome-Lackierungen. Ja. Rolling on Chrome.
Chrome.
Gut, das war's.
Das war's. Knackig. Wir haben genauso lange geredet, wie die State of Play gedauert hat. Ist das nicht schön?
Perfekt.
Perfekt. Ja, mehr dazu erfahrt ihr dann im Brunch, wenn die beiden Michas am Start sind und noch ein bisschen Senf oder Expertise zu den jeweiligen Titeln geben können. Und ansonsten danken wir euch natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr diese Folgen möglich macht und uns fleißig unterstützt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Patreon.com/insertmoin. Yay. Yeah.